Der Sneakpot hat sein Sofa in einem Kampfflugzeug eingebaut und schießt böse Jerrys ab. Gesteuert wird die heutige Ausgabe vom alkoholabhängigen Piloten Robert Krüger.
Aufpassen da drüben. Und der besinnungslose Draufgänger in meinem Co-Flugzeug, mein Wingman, glaube ich, wie man sagt, Martin Narajek.
Red Tails, worum ging's?
Ja, Red Tails, du hast es ja schon angekündigt, es ist ein Fliegerfilm. Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg, irgendwo in Italien. Und es geht um eine Staffel von, und da muss ich jetzt einfach das mal so sagen, wie es in dem Film gesagt wird, von Negerpiloten. Das sagt man heute natürlich nicht mehr so, aber damals war das offensichtlich so gängige Ausdrucksweise. Und es ist ziemlich heftig so. Aus heutiger Sicht wird da sehr viel politisch Unkorrektes geredet und man fasst sich öfter mal in den Kopf, aber so war es halt offensichtlich. Es ist tragisch, aber wahr.
Also man hat das Vokabular nicht an die heutige Zeit angepasst.
Nee. Es ist andauernd von der negriden Rasse die Rede und von der negriden Problematik. Und es wird uns also erklärt, dass Negerpiloten, um jetzt mal direkt in dem Vokabular zu bleiben, auch wenn das nicht meins ist, zu dumm und zu unfähig sind, um ein Kampfflugzeug, um überhaupt eine Kampfflugzeugausbildung zu bestehen. Jetzt haben sie aber bewiesen, dass sie das doch können, dass sie eine Kampffliegerausbildung überstanden haben und sind als Kampfpiloten. Da muss sich die Militärführung so ein bisschen knirschend, muss man sich klein beigeben und muss ihnen Flugzeuge geben und muss sie auch einsetzen im Krieg. Aber man hat so immer noch bei der Militärführung das Problem, die können wir nicht einsetzen, wo es wichtig ist. Also zum Beispiel, das wollen die immer die ganze Zeit, sie wollen unbedingt eine Bomberstaffel als Geleitschutz begleiten, weil das ist ja das Wichtigste, dass Deutschland bombardiert wird. Und da greifen die Deutschen auch mit ihren besten Kampfpiloten an. Und da will man als Kampfpilot natürlich hin und will seinen Heldenmut beweisen und will dort eben Geleitschutz fliegen und möglichst viele Jerrys runterholen. Und möglichst viele Abschüsse in Form von diesen Hakenkreuzen, die du dir dann an deine Flugzeugkanzel klebst für jeden Jerry, den du runtergeholt hast. Unsere Jungs haben nichts davon. Unsere Jungs fliegen im italienischen Hinterland, wo der Feind schon seit 6 Monaten nicht mehr gesichtet wurde, durch die Gegend und schießen LKW-Konvois ab, die sich nicht wehren. Der eine zählt dann mal so auf, er hat irgendwie 3 LKWs, eine Motorradstreife und noch irgendwas abgeschossen und zweimal versehentlich irgendwelche Kühe umgeballert. Also ihnen fehlt quasi das Heldentum. Sie wollen an die Front. Ja? Und wir haben als Schauspieler haben wir Cuba Gooding Jr., der spielt einen das ist ja so der örtliche Chef sozusagen, der Kommandant an diesem kleinen Flugplatz. Und wir haben Terrence Howard heißt er, glaube ich. Der spielt den nächsthöheren Kommandanten dieser Einheit, der sich am Anfang noch in Washington rumdrückt und so ein bisschen diese politischen Dinge mit den höheren Militärführungen aushandelt und immer sagt, okay, jetzt gibt uns mal was Anständiges und so. Ja, sie haben ja noch nichts geleistet, sie haben noch nichts abgeschossen. Ja, wir können nichts abschießen, wenn sie uns nicht irgendwie mal irgendwo einsetzen, wo man auch mal einen Feind trifft. Sonst ist das natürlich die Theorie, die höheren Militärs aufstellen, so nach dem Motto, die Neger treffen nichts. Die bestätigt sie natürlich, wenn man sie irgendwie im Hinterland einsetzt, 40, 60, 100 Kilometer von der Front entfernt, dann schießt du natürlich auch nichts ab. Dann bestätigt sich diese rassistische Theorie, die der Militärführer da aufstellt. Und da wollen sie das Gegenteil beweisen und irgendwann kommen sie dann natürlich auch dazu und werden mal an der Front eingesetzt und dann wird alles gut.
Das hört sich jetzt nach einem Film an, der nicht unbedingt das hält, was der Trailer verspricht, nämlich einige Kampfsequenzen und Action.
Doch.
Hört sich mehr an, als ob es darauf basiert, wie diskutiert wird.
Naja, der Film hat diese 2 Ebenen. Also das ist, denke ich mal, so der Hauptkonflikt, den der Film erzählen will. Das Problem, dass die Schwarzen eben, ja, dass sie nicht ernst genommen wurden, dass man eben auch diese ganzen harten Aussagen so von wegen, ja, die können das nicht, die sind zu doof dafür, ja, die sind motorisch und geistig nicht in der Lage, den hohen Ansprüchen an einen Luftkampf, das ist ja völlig grotesker, rassistischer Unfug, aber das ist offensichtlich so verbreitet gewesen. Es steht auch am Anfang des Films, es beruht auf einer wahren Geschichte. Ich habe das nicht recherchiert, ich weiß nicht, wo da die Linie zwischen Fiktion, also dass es diesen Rassismus gab, ist ohne Frage, ob es diese Einheit so gab und ob die diese Einsätze geflogen haben, ob die diese Anzahl von Abschüssen und ob diese einzelnen Helden, die uns dargestellt werden, auch so diese Dinge geleistet haben. Wie gesagt, irgendwo muss da die Linie zwischen Fiktion und Wahrheit verlaufen. Ich habe es nicht recherchiert, aber dass es diesen Rassismus gab, das steht ja außer Frage. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich schon so diese Geschichte von diesen 5, 6 Piloten, die wir kennenlernen. Der eine, der Staffelführer, hat ein bisschen ein Alkoholproblem, der kommt nicht so mit dem Druck klar. Der andere ist so ein Draufgänger, der sich nicht an Befehle hält und immer sein eigenes Süppchen kocht, sobald er in der Luft ist. Dafür aber offensichtlich der brillanteste Pilot von allen. Und ja, der eine, der, weiß ich nicht, die haben alle so ihre kleinen Problemchen. Der eine ist irgendwie der Junior und will endlich ernst genommen werden und so weiter. Also man kann sich das so, das ist so ein Setzkasten aus Figuren, die man so zusammenpuzzelt, damit
um ein bisschen... den Charakteren, die im Prinzip alle gleich sind, weil es alle Piloten sind, irgendwie ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen.
Genau.
Und gelingt das oder ist es platt?
Das mit den Figuren gelingt noch soweit. Die sind alle irgendwie recht sympathisch. Was mich extrem genervt hat, ist der ganze militärische Teil und der ganze Luftkampfteil. Der Luftkampfteil ist nett inszeniert, also es sieht toll aus, ja. Die Flugzeuge manchmal sind ein bisschen, habe ich das Gefühl, ist ein bisschen zu viel CG drin gewesen. Aber es sieht noch nett aus. Allerdings ist es grotesk, was alles für ein Unfug passiert. Also jetzt habe ich schon wieder Unfug gesagt. Ich wurde neulich auf Twitter, wurde mir erzählt, ich sage so oft das Wort Unfug.
Das liegt vielleicht daran, dass dir so viel Unfug begegnet
im Alltag vielleicht
und im Kino.
Also, Beispiel. Relativ am Anfang des Films kommen sie dann das erste Mal und treffen...
Aber dass den Hörern das auffällt, finde ich echt großartig.
Finde ich... Das war ein Insider. Genau. Nee, also relativ am Anfang des Films treffen sie dann das erste Mal auf eine Staffel von Piloten der Deutschen, die vollkommen abziehbildartig der böse Deutsche sind. Der Oberböse ist blond und guckt immer sehr dramatisch und böse.
Und Lederklamotten und Leder,
so ein
Monokel im Auge, im Flugzeug wahrscheinlich.
Fast. Also Monokel hat er nicht, Lederklamotten hat er natürlich.
Und überall Hakenkreuze verteilt.
Ja, auf dem Flugzeug überall, ja, genau. Und er ist also ein großer, stämmiger Deutscher.
Dabei,
es ist nicht Götz Otto.
Ich mag mich irren, aber ich glaube, auf deutschen Kampfflugzeugen gab es keine Hakenkreuze. Davon mal abgesehen. Ich weiß nicht, wer von euch Hörern kennt sich da gut aus, aber ich glaube, dass es keine Hakenkreuze auf deutschen Kampfflugzeugen gegeben hat.
Das weiß ich nicht sicher.
Aber hinten drauf ist dieses
eiserne Luftwaffenkreuz.
Genau, das war nämlich überall drauf.
War egal. Nicht auszuschließen, dass irgendwo ein kleines drauf war. Egal. Er ist ein vollkommenes Abziehbild. Lustigerweise ist der englische Untertitel offensichtlich fest in den Film reingebrannt, weil in Deutschland haben wir die deutsch synchronisierte Version gesehen, also keine Originalfassung. Das heißt, die vermeintlichen Amerikaner sprechen alle synchronisiert Deutsch. Der Deutsche spricht auch Deutsch, wird dann aber Englisch untertitelt. Wo du dann plötzlich denkst, so, wieso, das brauche ich jetzt nicht. Also es ist offensichtlich fest in den Film rein gelötet, auch für die deutsche Kopie, wo ich dachte so, was? Was soll denn der Unfug? Aber gut. Und dann kämpfen sie gegen die und fangen sofort an und schießen irgendwie 4, 5 Deutsche runter. Keiner von unseren Jungs, die noch nie in einem Luftkampf waren, stirbt oder wird auch nur verletzt, also irgendwie ein Flugzeug ist dann ein bisschen am Rauchen und weiß ich nicht, also völliger Unfug, ja, also da war es schon wieder. Die sind plötzlich sofort gute Piloten und kriegen dann später noch einen größeren Einsatz und es sind alles Helden. Die Deutschen sind völlige Schießbudenfiguren. Die werden nur runtergeballert, rechts wie links. Es gibt dann greifen sie einen deutschen Flughafen im Hinterland an. Sind die totalen Anfänger, haben bisher nur auf einzelne LKWs und auf Motorräder und auf Kühe geschossen oder am Anfang mal einen Zug angegriffen, aber sich dabei auch schon ziemlich dämlich angestellt. Greifen den Flughafen an, der mit, was weiß ich, 20, 30 Flaks gesichert ist. Es wird kein einziges Flugzeug von den Angreifern abgeschossen. Der gesamte Flughafen ist danach komplett verwüstet, obwohl sie keine einzige Bombe bei hatten. Sie greifen nur mit MGs irgendwie in den Flughafen an. Es explodieren ständig Dinge. Am Schluss ist alles rauchende Trümmer, alles ausgebrannt. Nur weil sie mit so ein paar Maschinengewehren auf diesen Flughafen geschossen haben. Und am Boden diese ganzen Flaks, auf alles, auf was sie schießen, explodiert sofort. Und die Flaks sind offensichtlich die nutzloseste Waffe, die die Weltgeschichte je gesehen hat. Da hätte es auch mit Schraubenschlüsseln werfen können. Einer fliegt.
Das wäre gefährlich geworden. Die hätten sich nämlich in den Rotoren verfangen können und dann wären die Flugzeuge abgestürzt.
Genau. Einer greift mal im Laufe des Films völlig alleine mit einem Flugzeug einen deutschen Zerstörer auf See an. Und der Zerstörer hat wirklich Kanonen, Luftabwehr, MGs, alles, ohne Ende. Und es gibt nur diesen einen Angreifer. Also das gesamte Feuer des Zerstörers, die auch relativ rechtzeitig, also ein bisschen spät dran, aber am Ende schießen sie dann doch noch wirklich mit allem, was sie haben, auf ihn. Und er hat keine Bomben, nur MG. Und dieser Zerstörer innerhalb von kürzester Zeit brennt der völlig aus und ist also alles explodiert an Bord und das Ding ist komplett Schrott und er hat ihn komplett alleine angegriffen und hat ihn nur so mit zwei Anflügen völlig vernichtet.
Das muss an dieser Spezialmunition in den MGs liegen.
Ja, genau. Und also wirklich, dieser ganze Film aus Luftkampfsicht, wobei sehr viel, wir verbringen, man könnte jetzt ja argumentieren, okay, es geht eigentlich um diese Rassenproblematik. Es geht um das Beweisen, dass sie eben beweisen müssen, dass diese rassistische Theorie, dass sie dazu nicht in der Lage wären, dass das alles nicht stimmt. Aber dann erzähl mir das doch bitte nicht mit so einem unglaubwürdigen Mist. Also wer dieses Drehbuch geschrieben hat, auch die Dialoge, was die sich unterhalten in der Luft, da rollst du die Fußnägel hoch. Das ist nicht auszuhalten. Er klebt noch so eine Love Story nebendran, die ist noch das Beste, muss man sagen, ja. Unser Draufgänger angelt sich so ein italienisches Mädchen, und die verstehen beide gegenseitig die Sprache nicht. Und wie er das erste Mal hingeht und sie besucht, sitzt dann Mama mit auf dem Sofa zwischen den beiden und so. Das ist fast, und die Hörer wissen vielleicht, wie ich oft meckere, wenn in Actionfilmen noch so eine Love Story nebendran geschraubt wird, die da irgendwie eigentlich nicht hingehört, sag ich mal. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass der Teil, der glaubwürdigere und lustigere und interessantere ist, immer wenn sie fliegen, sieht es zwar toll aus, aber es wird extrem ärgerlich, weil sie nur Unfug reden und weil nur Blödsinn passiert. Am Schluss wirklich dann begleiten sie die Kampfbomber und werden von den neuen deutschen Jagdfliegern, die dann auch Düsenjäger haben und viel, viel schneller sind als sie, angegriffen und auch da haben sie, obwohl sie zum ersten Mal auf die treffen und auch gerade mal so 4, 5 Einsätze, wo sie überhaupt mal auf ein feindliches Flugzeug getroffen sind, treffen sie die, haben sie sofort irgendwie den Trick raus, wie man die Dinger runterholen kann. Und nee.
Aber das zeigt doch nur, dass sie die ganze Zeit recht hatten, dass sie wirklich gute Piloten sind und man ihnen, wenn man ihnen die Chance lässt, dass sie mit einem Flugzeug Zerstörer versenken können, dass sie Staffeln von deutschen Flugzeugen runterholen und Flughäfen zunichte machen, nur mit Maschinengewehren.
Und am Anfang übrigens mit total veralteten Flugzeugen.
Am Anfang
mit Doppeldeckern? Nee, aber am Anfang haben sie so langsame, alte, ausgemusterte Kisten, die Weißbrote, wie die weißen Piloten genannt werden, die Weißbrotstaffeln schon nicht mehr benutzen. Die haben alle schon die neuen P-51 und sie haben noch irgend so einen alten Mist und damit kann man eigentlich gar nicht mehr. Lustig ist auch, der Deutsche weiß aus 2 Kilometern Entfernung, wie er die Staffel ankommen sieht, sagt er über Funk zu seinen Dings, das da sind Anfängerpiloten. Greift sie euch. So aus 2,5 Kilometer Entfernung siehst du unten irgendwo so ein kleines Flugzeug und siehst, das sind die Anfänger. Ja, logisch, ist ja klar. Weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber und dann fliegen sie in die Dings und werden sofort 5 Deutsche oder 6 Deutsche abgeschossen, der Rest flüchtet. Weil das sind ja Anfänger. Ist ja klar, dass man da sofort klein beigibt. Also, es ist wirklich, ist so ärgerlich. Und Terrence Howard ist ja eigentlich wirklich ein guter Schauspieler. Aber die Dialoge, die man ihm in den Mund legt, die er dann da in diesen Sitzungen mit den höheren Militärs, wo er dann quasi seine schwarzen Piloten verteidigen muss und erklären muss, warum die jetzt noch keinen Abschuss haben und dass er jetzt endlich mal einen anständigen Einsatz fordert, damit die sich beweisen können. Wenn er dann wieder zurückkommt und so aufmunternde Reden hält, um die wieder zu motivieren oder so, dass sie jetzt noch mal ein paar Kühe abschießen gehen müssen, es ist so ein grotesker Unfug, was die dem in den Mund legen, also was da das Drehbuch für Dialogzeilen hergibt, das, Das glaubt man nicht. Das Schlimme war, der Björn saß neben mir und meinte am Ende, ach, schlecht war der nicht. Ich bin fast geplatzt. Und dachte mir so, hä? Hast du einen anderen Film gesehen als ich? Also auch, vielleicht war ich auch einfach irgendwie, dann hat der Film mich an der falschen Stelle aufgegabelt und ich habe dann nur noch das gesehen, was hassenswert ist. Auch wie die Rassenproblematik am Schluss dann aufgelöst wird. Also am Anfang gehen die Jungs, die sind ja auch teilweise Offiziere, als Pilot bist du ja teilweise Offiziersdienstgrad, zumindest einige, geht dann in so eine Offizierskneipe rein, wo halt nur weiße Piloten drin sind, Kampfpiloten, Bomberpiloten und vielleicht auch Leute, die am Bodenpersonal sind, geht da rein und wird direkt im Grunde so, du hast dich ja wohl in der Tür geirrt, Jüngchen, ja. Und wenn du jetzt nicht sofort auf dem Hacken kehrt machst, gibt hier Kneipenschlägerei. Und später dann haben sie einmal diese Bomberstaffel begleitet und der Bomberpilot sagt dann, das war toll, ihr habt uns besser beschützt als jemals zuvor. Sonst haben wir immer irgendwie 20% unserer Flugzeuge nur zurückgebracht. Diesmal sind 100% zurückgekommen. Niemand von uns ist abgeschossen worden, weil ihr so gut seid.
Ja? Mit diesen alten Maschinen.
Muss ich euch mehr erzählen? Nee, da haben sie dann die neuen schon gehabt. Also plötzlich ja so von 20%, 80% Ausfallquote auf 0% Ausfallquote, weil wir diese Superpiloten haben. Und dann, ja, komm mal mit, ich gebe einen aus. Und dann stellt er den anderen weißen Piloten, das hier ist die Staffel, die Red Tails, und die haben uns beschützt, sind super. Und dann so, ach ja, toll, Rassismus zu Ende, alles gut. Und Lobgesang auf die schwarzen Piloten, alles gelöst. Rassismus der letzten 200 Jahre, vergessen von einem Einsatz. Es ist so, wie soll ich das ausdrücken? Es ist so plump, so
der amerikanische Traum
von billig. Ja. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, man sagt ja immer Soldaten nach, das ist auch so ein Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist. Soldaten, wenn sie zumindest zu Friedenszeiten, so jetzt wie deutsche Soldaten vor unseren Einsätzen in Afghanistan, dass die irgendwann fast Krieg fordern, sozusagen, oder einmal in den Einsatz wollen, weil dieses permanente Trockenüben einen irgendwann mürbe macht und man dann, obwohl sich niemand Krieg wünscht, vermutlich Soldaten auch nicht unbedingt an der Front sein wollen, dass sie dann irgendwann trotzdem so eine Art Lagerkoller kriegen und sagen, ich will jetzt aber auch mal in den Einsatz und sich dann eben auch freiwillig melden für Afghanistan, Kosovo, was auch immer. Und dass solche Tendenzen auch in der deutschen Armee immer mal wieder aufkommen, wenn speziell jetzt bevor wir in Afghanistan waren und die krasse Realität wieder sichtbar geworden ist. Hat man hier auch so den Eindruck, dass man am Anfang denkt, ja, okay, ihr werdet nicht ernst genommen, das stört euch, ganz klar, als dieser Rassismus, das ist natürlich unerträglich, aber auf der anderen Seite, früher hätte man vielleicht bei so einer rassistischen Weltanschauung als Militärentscheider, als General, die vielleicht als Kanonenfutter verheizt, was ja das noch üblere wäre, was man mit ihnen tun könnte. Und hier haben sie einen Job, der ist geradezu ungefährlich. Also irgendwo im Hinterland Patrouille fliegen und am Ende als Kriegsheimkehrer wieder nach Hause kommen und eigentlich quasi nie gefährdet gewesen zu sterben. Mhm. Und die Jungs wünschen sich nichts sehnlicher als, da muss ich doch mal mein Telefon wegdrücken, der geneigte Hörer hat erkannt, was das für eine Melodie war, wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ja, und die wünschen sich nichts sehnlicher als...
kann ich jetzt schon die Kommentare schreiben?
Kannst du machen.
Ich hab's erkannt.
Die wünschen sich nichts sehnlicher als quasi ihren lauen Hinterlandjob aufzugeben und an die Front zu kommen. Wie gesagt, aus der Problematik raus, dass sie sagen, diese Theorie, die man über uns Schwarze aufstellt, dass wir zu doof seien dafür, die wollen wir widerlegen. Aber auf der anderen Seite natürlich... an der Front werden regelmäßig Piloten abgeschossen und sterben und fallen vom Himmel oder werden in ihren Kanzeln von MG-Feuer durchsiebt und gehen dann ganz jämmerlich zugrunde. Und da ist die Frage, stirbst du noch im Cockpit, bevor du unten aufschlägst, oder stirbst du am Ende, wenn du unten einschlägst? Ja? Dass dieser Gedanke nie aufkommt, sozusagen, ist zwar blöd, aber jetzt hier sind wir sicher. Ja? Also ich meine, irgendwie, ich weiß nicht, so als Bodentruppe hättest du als General mit so einer rassistischen Grundeinstellung immer irgendwo einen Einsatz, wo du sagst, das ist eigentlich ein Himmelfahrtskommando, lass mal die Neger schicken, ja. Und das ist ja auch in der Geschichte vielfach passiert, so. Und das passiert mit den Piloten halt nicht. Und dieser Gedanke wird in dem Film aber nie erörtert.
Eieiei, es gibt ja gar keine Ruhe mehr.
Tja. Ja, Voicemail. Ja. Tja, also gut. Film, insgesamt bespricht er sicherlich eine Thematik, die ich bisher so im Film noch nicht aufgearbeitet gesehen habe. Ich habe noch nie einen Film gesehen über schwarze Piloten im Zweiten Weltkrieg, die mit Rassismus zu kämpfen haben und denen erzählt wird, dass sie dazu zu doof sind und wie sie damit umgehen. Aber die Art, wie es erzählt wird, wie die Geschichte vorangetrieben wird, wie alles schwarz-weiß im besten Sinne des Wortes, also die Geschichte ist genauso schwarz-weiß wie die Problematik. Es ist alles sehr plump, sehr dumpf erzählt. Die Luftkampf-Action sieht nett aus, ist aber militärisch extrem unrealistisch und extrem doof.
Also mehr so an ein Computerspiel angelehnt.
Ja, aber so eins, wo du den God-Mode
also,
hast.
Ja, also stell mal das Level auf ganz leicht.
Und genau, dann, und dann gib noch einen Cheat ein, dass du unverwundbar bist und dann hast du den Film. Ja.
Ja.
Insofern, nee. 4 Punkte. Okay. 3,5. Ja, so in dem Dreh.
Ja.
Ist einfach gequirlter Unfug.
Ja. In dem Zusammenhang fällt mir ein, amerikanische Pilotenstaffel in Italien, also wen das Thema interessiert, der sollte sich nochmal Catch 22 ansehen. Alter Film, ja, sehr aber Film, ja. Kann ich immer wieder empfehlen. Mhm. Geht, glaube ich, um Piloten, der versucht eben, sich quasi als verrückt darzustellen und um nicht fliegen zu müssen.
Okay.
Der will nämlich nicht in den Kampfeinsatz und geht halt irgendwie, versucht alles in die Wege zu leiten, dass er halt eben für verrückt erklärt wird und dann halt eben deswegen kein Flugzeug steuern kann.
Ist nicht Catch 22 so eine Redewendung auch in amerikanisch so? Irgendwie so ein, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder irgendwie so, sowas in der Art. Das müsste man nochmal recherchieren. Claudia wüsste das jetzt sicher sofort. Ja. Ich habe nur so einen vagen Gedanken im Hinterkopf, dass ein
Catch-22... Das wäre nochmal was für unsere Kommentare dann.
Genau.
Schreibt es rein, wenn ihr das wisst, was das bedeutet als Redewendung. Genau.
Wahrscheinlich schlage ich das jetzt direkt nach der Sendung nach und weiß es nicht, bevor die ersten Kommentare kommen, aber ihr könnt es da trotzdem hinschreiben.
Und wie ihr die beiden Filme findet. Das heißt, der eine wird... Wann kommt der raus? Weißt du das?
Nee, weiß ich nicht aus dem Kopf. Gibt's aber steht ja auf unserer Webseite immer dabei.
Genau, schaut mal nach.
Genau, Red Tails heißt er, weil der Name kommt daher, dass die sich dann ihre neuen Flugzeuge, als sie die dann kriegen, streichen sie die mit roten Heckflossen an.
Ach so, die haben nicht so einen Fuchsschwanz irgendwie am Spiegel hängen oder so.
Wäre eigentlich eine super Idee, ja. Nee, die haben dann so rote Heckflossen und damit sind sie dann immer zu erkennen von den Bomberstaffeln, die sehen dann, die Red Tails sind heute unsere Begleitschutz und dann schaust du raus und
siehst halt, sehen die Deutschen, das sind die Anfänger.
Genau, die gucken dann rein und am Anfang sind die Bomberstaffeln auch so, gucken raus, Flugzeug fliegt nebendran, der Typ winkt rüber und dann guckt er und so, das ist ja ein Neger. Und dann, das kann doch nicht sein, doch, guck selber. Und dann gibt er ihm das Fernglas rüber, guckt auch rüber und so, das ist ein Neger, das kann ja wohl nicht sein, wir sind so gut wie tot. Und
oh je.
Und
ist das fies.
Ja, so derbe Sprüche, die heute als extrem politisch unkorrekte Wortwahl und die teilweise so dick derb aufgetragen werden, dass man auch manchmal lachen muss, weil man es irgendwie, das brauchst du diesen Comic Relief, dass du darüber lachst, obwohl es eigentlich so, denkst du, boah, ja, also, aber natürlich, Rassismus war so hart und das haben sie schonungslos umgesetzt, ja, und es sind durchaus auch ein paar Sprüche drin, wo dieser Rassenkonflikt auch vom Film selbst mit Humor gemacht wird und es ist ein toller Witz über das Wort Farbige drin, den ich jetzt nicht spoilern will. Ich habe ihn dir vor der Sendung erzählt. Ja, der fällt dann in diesem Offizierskabinett, wo sie dann da alle zusammen trinken.
Auch nicht unbedingt rassistisch.
Nee, aber ich will ihn trotzdem nicht spoilern.
Nee.
Der ist wirklich lustig. Also da haben alle herzhaft gelacht im Kino. Und es sind durchaus auch, also es hat so ein paar lustige Elemente, wenn die Jungs am Boden sind und der eine seine italienische Frau da anmacht, dann gibt's da schon auch was zu lachen. Aber ja, insgesamt habe ich mich einfach viel mehr geärgert, als dass ich mich über irgendwas freuen konnte. Obwohl ich Terrence Howard echt sehr gerne sehe. Aber dem Film, das hätte er einfach nicht unterschreiben dürfen, glaube ich.
Tja. Dann schaut man lieber was anderes. Ich gehe heute Abend noch in Skyfall.
Du gehst noch in Skyfall?
Können wir nächste Woche kurz ansprechen.
Unbedingt. Man liest ja, oder man hört zumindest von allen Leuten, die ihn gesehen haben, die sagen sofort alle, oh, bester Bond aller Zeiten.
Das habe ich jetzt von allen Filmen immer gehört, dass es immer der beste Bond aller Zeiten
ist. Ja, wahrscheinlich stimmt das. Die kommen mit so viel Abstand, dass man es dann schon vergessen hat und dann kommt der Neue. Und dann,
ja.
Bin ich gespannt, was
jetzt,
du
jetzt
sagst.
Jetzt reden wir natürlich über Filme, die wir nicht gesehen haben.
Was erwartest du?
Das, was ich gerne hätte, also ich erwarte nicht das, was ich mir wünsche, denn ich wünsche mir eigentlich wieder die Anfangssequenz mit dem Pistolenlauf.
Ja.
Ich fürchte, dass es auch jetzt nicht dabei ist. Und ich wünsche mir endlich wieder, dass ein Q auftaucht.
Q ist doch da gewesen, ist doch jetzt von John Cleese gespielt.
Echt?
Ja.
Aber diese Spielereien, sind die dabei wieder?
Ja, vielleicht nicht mehr in dem Umfang, aber John Cleese hat ja nach dem Tod von diesem Schauspieler, der das irgendwie 17 Mal gemacht hat, ich weiß seinen Namen gerade leider nicht.
Kann ihn nicht aussprechen.
Okay, hat das John Cleese übernommen?
Ja, aber doch nicht bei den Neuen und nicht bei doch, Daniel Craig.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das wäre jetzt dünnes Eis, aber ich meine schon.
Ich meine nein.
Na, wie auch
also
immer.
Mehr als ein Auto wurde wahrscheinlich nicht ausgeliefert, aber das Auto ist auch nicht so, wie man sich das sonst vorstellt. Naja, mal sehen. Also das ist das, was mir persönlich eigentlich immer was auch so ein Markenzeichen von Bond immer war, ne? die Gimmicks. Und ansonsten muss man halt sich schon fragen, wo ist der Unterschied zum anderen Actionfilm? Ich bin gespannt, was kommt. Aber nächste Woche.
Genau, nächste Woche dann wird Skyfall besprochen. Stefan ist im Urlaub. Schöne Grüße an die Nordseeküste.
Ja.
Und der ist ja auch im Assassin's Creed Fieber immer noch. Würde mich nicht wundern, wenn er die PlayStation mitgenommen hat in Urlaub, um das weiterzocken zu können. Das ist jetzt aber eine böse Unterstellung, das weiß ich nicht.
Ja, wir sind heute nur zu zweit, weil ja einfach so ein Flugzeug ist auch nur ein Zweisitzer. Deswegen.
Genau, die sind sogar alles Einsitzer da in dem Film. Ich habe angefangen, 21 Jump Street zu gucken. Ich bin aber noch nicht ganz durch.
Den Film?
Den Film.
Mhm.
Ich kann schon mal so viel sagen, ich werde auch da ein bisschen meckern. Wirklich gut ist er nicht, aber ich gucke jetzt noch zu Ende. Mit Channing Tatum und Jonah Hill.
Die Serie war mit Johnny Depp, ne?
Die Serie war mit Johnny Depp und ich kann mich noch erinnern, die als Kind, / Jüngling, Jugendlicher geguckt zu haben, aber ich kann mich echt so gut wie nicht mehr erinnern, was. Also ich würde keine einzige Szene irgendwie, ich habe da wirklich nur ganz, ganz vage Erinnerungen. Und es kommt auch nichts wieder, wenn man den Film sieht. So viel kann ich schon sagen.
Okay.
Aber ich gucke ihn noch zu Ende, bevor ich ihn richtig bespreche. Ansonsten muss ich leider auch sagen, habe ich nicht viel geguckt, außer Fernsehserien, also Fernsehsendungen. Ich habe eine, die man vielleicht mal empfehlen kann, wo ich sehr gelacht habe. Valulis sieht fern. Das gibt's irgendwo auf den dritten oder digitalen Spartenkanälen von unseren Öffentlich-Rechtlichen. Man müsste das mal googeln, ich weiß den Sender gerade nicht. Aus dem Bauch raus würde ich sowas sagen wie 1 Plus oder 1 Festival oder irgend so. Oder im Zweifel WDR. Ich weiß es echt nicht. Valulis sieht fern heißt die Sendung. Ist so ein junger Typ, der so ein bisschen so ähnlich drauf ist wie Kalkofe. Dass er eben nämlich Fernsehsendungen sich aufs Korn nimmt und dann aber nicht wie Kalkofe sich selbst in das Originalbild einblendet und gewitzt formulierten Schabernack redet und damit das Original disst und es so halb nachspielt dabei, sondern was die machen ist, er sitzt dann immer mit seiner Fernbedienung vorm Fernseher und wird dann so aus Richtung des Fernsehers gefilmt und sitzt da so mit der Fernbedienung in der Hand und redet so wie solche Sendungen, Beispiel, da nehmen sie sich dann zum Thema Gerichtsshows oder so und dann redet er erstmal so ein bisschen darüber, wie werden Gerichtsshows aufgebaut, was gibt's da so alles, wer hat das alles gemacht und dann fängt's an und die bauen quasi eine Gerichtsshow nach mit eigenen Schauspielern und die Leute sitzen dann in dem Gerichtssaal und sagen, ich bin der Staatsanwalt und ich muss sie jetzt auffordern, hier das und das, weil das nämlich wichtig ist, dass ich immer jeden anbrülle, der hier in diesem Gerichtssaal sitzt und dann haut die Richterin auf den Holzblock und sagt, so, ich muss jetzt hier mal für Ruhe sorgen, damit jeder weiß, dass ich der Chef in diesem Raum bin. Und dann geht es halt so, der Angeklagte muss dann auch irgendwas sagen und die Anwältin muss ihm gut zureden und so. Und dann spielen sie das so nach und jeder kommentiert im Grunde seine eigene Rolle, während er sie spielt. Und das ist teilweise sehr lustig gemacht.
Können wir das recherchieren und auf die Homepage setzen, wann das läuft immer?
Ich lade das immer aus der Mediathek runter, weshalb ich das nicht weiß. Aber natürlich können wir das recherchieren und können das mal dazu schreiben. Ich habe mal jetzt ein paar Folgen direkt hintereinander geguckt, die ich aus der Mediathek gezogen habe. da ermüdet es dann sehr schnell. Aber es geht nur eine halbe Stunde und ich denke, wenn man die so im wöchentlichen Ausstrahlungsrhythmus guckt, dann ist es jede Woche mal eine halbe Stunde ganz lustig. Wenn man vier hintereinander guckt, ist es, wie gesagt, dann ist es zu viel. Die letzte Folge, die ich gesehen habe, da haben sie sich eine Volksmusiksendung gebastelt. Das war auch gegen Ende nur noch bedingt erträglich, weil es dann doch schon sehr realistisch wurde mit der ganzen Volksmusik. Aber ist eine lustige Sendung. Und die beste Folge war die mit den Privatermittlern, wo sie so diese ganzen Lenzen und Partner und die ganzen, was es da sonst noch so gibt, verarscht haben und dann auch so eine Sendung sich selber gebaut haben. Und das war sehr unterhaltsam. Da habe ich sehr gelacht.
Ich sehe schon, ich muss öfter die Mediathek anwerfen.
Ja, vor allen Dingen, das ist so schön. Man lädt das irgendwie, also diese Mac-App Mediathek, man kann sie nicht hoch genug loben. Man kann da ja Sendungen direkt anklicken, wo man nichts verpassen will. Und dann startet man die und dann beginnt sofort der automatische Download von verschiedensten Sendungen, die man angeklickt hat, dass man sagt, also ich will jede Heute-Show, jedes Walulis sieht fern, jedes Neo Paradise oder was auch immer haben und dann lädst die runter und dann zieht man sich das auf sein Telefon, Tablet, was auch immer und hat es dann dabei und kann es gucken, wenn man gerade mal irgendwie eine halbe Stunde Zeit hat. Total super. Ohne diese App würde ich fast keinen Fernsehen mehr gucken.
Ich benutze sie viel zu selten. Ich habe mir letztens einen Tatort runtergeladen.
Ja, genau. Ja. Auch das und geht. Nee, ich benutze sie dauernd.
Also aber die Qualität ist sehr gut, also zumindest bei dem Tatort. Das war jetzt so die letzte Sendung, die ich gesehen habe. Also erstaunlich gute Qualität, lässt sich auch direkt in iTunes einbinden.
Genau.
Und verhält sich da wie ein Film, ne?
Genau, und die kommen als rum. MP4, also als H264-Dateien. Ja. Manchmal kommt irgendwas als Flash-Video runter, warum auch immer. Da hast du dann so eine FLV-Datei, die lässt sich natürlich nicht so ohne weiteres direkt auf mobile Geräte ziehen. Aber dafür gibt's Handbrake, also Video-Conversion einfach reinziehen, anklicken, ich baue ein MP4, los, dann kannst du mal gucken, wie heiß dein Rechner wird und wie laut der Föhn da drin brüllen kann und eine halbe Stunde später hast du dann ein MP4. Also auch das ist kein Problem. Ja, kann ich empfehlen. Mediathek. Ich weiß immer noch kein sinnvolles Äquivalent auf der Windows-Seite. Alle Software, die ich da bisher ausprobiert habe, ist ein fürchterliches Gefrickel. Und am Ende habe ich dann Bilddateien, Videodateien, die dann nicht richtig funktionieren oder wo das Ton und das Video auseinanderläuft. Oder also ich habe da schon die sonderbarsten Aktionen erlebt. Ich weiß nicht, was die falsch machen, sage ich mal so, dass die nicht den genauen Download genauso hinkriegen, wie die Mediathek-App auf dem Mac das auch kann. Wenn da irgendein Hörer was weiß, eine sinnvolle App, ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, für Windows. Manchmal sitze ich in der Firma und habe...
Und willst Filme gucken?
Nein, ich will da nicht Filme gucken, aber ich will, ich kriege dann vielleicht irgendwie einen Tipp per Mail oder sonst wie, wo es steht, was weiß ich, hast du gestern das und das gesehen? Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt so ein Windows-Programm hätte und könnte es einfach nur runterladen und mir auf einen USB-Stick oder auf meinen Laptop oder so ziehen, dass ich das einfach nicht vergesse, das runterzuladen. Mhm. Weil es jetzt in diesem Augenblick so, ich müsste nur quasi auf den Knopf klicken, sagen Download, dann ziehst du dir das und nimmst es mit, dann hast du es. Natürlich will ich es nicht während der Arbeitszeit gucken, aber einfach nur dieses sofort runterladen. Und dazu so eine App auf Windows-Seite wäre einfach schön, aber ich habe noch keine gefunden, die das kann.
Da muss man eigentlich schauen, ob man nicht einen macOS-Emulator installiert auf Windows und dann die Mediathek.
Das ist aber,
so rum läuft das ja mit Windows-Programmen, die man auf dem Mac laufen lassen möchte.
Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das geht immer noch nicht so richtig.
Gell? Wie ist eigentlich der Microsoft-Support für macOS? Hardware?
Nee, ich glaube, macOS mag nicht in der Virtualisierung laufen, aber wir schweifen total ab gerade. Eben ging es noch um Fernsehen und Filme, jetzt nicht mehr.
Gut. Wir reden ja ab und zu auch über Computerspiele und...
Genau,
ja.
Und über Musik. Das neue Robbie Williams-Album ist draußen. Den Song, der im Moment im Radio läuft, finde ich so eher nicht so. Ich glaube, Robbie Williams ist auch auf dem Weg nach draußen. Oder?
Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch Musik macht, bis ich jetzt auch auf Spiegel Online gelesen habe, dass er irgendwie
Er hat sich ja jetzt fortgepflanzt. Neues Album und ich glaube, wie nennt sich das? Co-Schwangerschaft, wenn Männer auch mit dick werden, während die Frau dick wird?
Ich weiß nicht, ich kenne das nur von den Seepferdchen, da werden die Kinder von den Männern ausgetragen.
Nee, es gibt ja diesen Effekt.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Dass Männer, das ist auch wissenschaftlich belegt, denn ich meine, dass es Co-Schwangerschaft heißt, dass Männer auch ein paar Kilo zulegen, während die Frau schwanger ist.
Das kann aber auch einfach Gründe haben, dass die Ernährung dann auch umgestellt wird zur Zeit der Schwangerschaft.
Es gibt da so entwicklungsbiologische Geschichten, warum das so war. Das ist wohl auch im Tierreich oft so, aus Gründen von, was weiß ich, Fettpolster anlegen für schlechte Zeiten danach und so weiter. Und das funktioniert wohl bei Menschen auch und immer noch und ist deshalb völlig üblich, dass Männer auch...
Das heißt, Robbie Williams ist jetzt dick geworden.
Und Robbie Williams, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, aber er ist ja kürzlich Vater geworden. Und wenn du das Video jetzt guckst, ja, der ist ich habe ein bisschen prall jetzt. Also er ist nicht wirklich dick oder fett oder so, aber schon allein so die Wangen und so, also da im Gesicht, das ist alles ein bisschen voller als früher. Also das war so mein erster Gedanke, als ich das Video gesehen habe. Und der Song ist halt echt nicht so doll. Also ich meine, es ist natürlich Mainstream-Pop, ganz klar, aber die alten Robbie Williams-Alben, da hatte ich immer irgendwie was für übrig. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher.
Und hörst du die noch?
Die alten?
Ja.
Eigentlich nur die Swing When You're Winning.
Geht mir genauso. Ja. Man hat sie zwar alle irgendwo auf der Festplatte rumwabern, aber wirklich in ein aktuelles Datum bei den Zählwerken haben sie bei mir nicht.
Genau. Die Fantastischen Vier, auch so Musik für Ü30 Männer und Frauen, die damals mit denen aufgewachsen sind. Die Jungs sind ja auch schon über 40 jetzt, glaube ich, aber machen immer noch so einen auf Mainstream-Hip-Hop, beziehungsweise Pop-Pop-Pop, wie auch immer man es nennen will. Es ist ja so, die ganz echten Hardcore-Hip-Hopper würden natürlich alle widersprechen, aber irgendwie muss man sie schon da einordnen so ein bisschen. Die haben ein neues Album, die sind nochmal mit MTV in der Höhle gewesen. Da gab es ja vor 12 Jahren oder so ein MTV Unplugged in der Balver Höhle, das damals ziemlich cool war. Und jetzt sind sie da nochmal gewesen und haben wieder ein Unplugged-Album aufgenommen. Habe ich natürlich auch gleich gekauft, weil ich schon Fanta 4-Fan bin. Und muss aber sagen, es reicht nicht ran an das Original. Und es ist auch irgendwie, ich habe das jetzt 5-6 Mal durchgehört komplett. Es ist, also ich habe die Vinyl-Version mit Triple, also mit 3 Stück, dreifach Disc, hab das 4-5 Mal durchgehört. Der Funke springt nicht wirklich schlussendlich über. Obwohl das Cover, also das Artwork toll ist, die Bilder, die in dem Ding verteilt sind, die sind wirklich schöne, viele Fotos drin. Die klingt auch toll, die Platte. Aber irgendwie zündet das nicht. Also der Funke kommt in der Musik einfach nicht, also man, bestimmt geil, wenn man dabei gewesen ist, aber von Platte, es kommt einfach nicht so rüber. Ist ein bisschen schade. Und es gibt in diesem Vinyl keinen Download-Code. Und das finde ich total ärgerlich. Plattenfirmen haben jetzt mal gefälligst zu begreifen, dass das sich durchzusetzen hat, dass man, wenn man eine Vinyl kauft, dass da irgendwo ein Download-Code dabei ist, womit ich dann auch die MP3s runterladen kann. Weil ich meine, für so ein Vinyl-Album zahlst du eh irgendwie das Doppelte oder das Dreifache. Von dem, was die Downloads kosten würden. Und du zahlst auch mehr als die CD, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich will das große Cover, ich will dieses riesige Ding, damit ich mich da haptisch dran erfreuen kann. Ich will die große schwarze Scheibe, was natürlich total Legacy-Technologie ist, die eigentlich irgendwie längst tot sein müsste. Ist
aber wieder mehr und mehr im Kommen. Ne?
Ja, also, aber
ich meine gelesen zu haben, dass der Vinylabsatz steigt.
Das kann gut sein. Wieder. Da bin ich ein Teil von. Ich kaufe auch nur noch Vinyls. Aber
und ist es nicht so, dass Schallplatten ein höheres Frequenzspektrum wiedergeben als CDs auch? Sie haben zwar nicht so diesen reinen, klaren Klang wie eine CD, aber letztendlich, wenn du eben die entsprechende Musikausstattung hast zu Hause zum Abspielen, dann kannst du ein besseres Klangfeld erzeugen als eine CD.
Die Abtastrate von der CD ist 44 Kilohertz und die von der Vinyl ist höher. Ich weiß die genaue Zahl nicht, aber sie ist höher.
Kann man das hören? Also
darüber kann
oder man sich, muss man geübt sein? Also muss
darüber
man
da kann man sich sehr trefflich streiten. Also es ist, was das macht, ist eine höhere Abtastrate sorgt dafür, dass du eine höhere Frequenz abbilden kannst. Ich glaube, eine CD mit 44 Kilohertz, jetzt Physik, Shannon-Theorem und so. Unsere Physik-Nerds in den Hörern werden sofort jetzt sagen, oh Gott, der Krüger redet nur Unfug, aber ich meine, dass man die halbe Frequenz der Abtastrate als höchste spielbare Frequenz sozusagen auf der CD haben kann. Das heißt, 22.100 Hertz wäre die höchste Frequenz, die eine CD aufnehmen kann. Und das könnte eine Vinyl übertreffen. Die Frage ist, kannst du 22.000 Hertz überhaupt hören mit deinen Ohren? Und jeder Biologe wird dann da irgendwann sagen, naja, also ein kleines Baby mit ganz frischen neuen Ohren vielleicht, ja, das könnte das noch wahrnehmen. Ein Hund hört das problemlos auch und eine Katze, aber wir Menschen, so irgendwo bei 20.000 ist dann auch mal finito. Also das.
Ja, wenn du älter bist, gehst du dann auf 16.000 runter
und, genau, und so weiter. Und dann ist eben die Frage, ob dir das so viel bringt, wenn du jetzt die Abtastraten noch
ins also Unendliche hat steigerst. Die Entscheidung zu Vinyl hin eher mehr Nostalgiegründe und eben ich will was Großes irgendwo hin auflegen und dann diesen Abend und da, also diese,
genau,
diese Abspielzeremonie quasi.
Genau, genau, ne? Das ist es für mich auch eher so dieses du musst
dann immer Anfangsknistern, das erinnert einen so ein bisschen Knistern, so, und dann setzt man sich gemütlich hin und nimmt sich Zeit fürs Musik hören.
Richtig, und du musst nach drei Songs die Platte umdrehen gehen und so, irgendwie, das ist so. Das
ist irgendwie so wie gemütlich Tee trinken gehen in der Hotelbar und eben nicht Kaffee trinken in Starbucks.
So ungefähr, ja, genau. Also ich mag das, und vor allen Dingen, was ich auch toll finde, sind die großen Cover. Also du hast ja noch wirklich, da ist ja richtig Platz für Bilder und also oder für Coverart oder sonst irgendwas. Und die sind natürlich auch jedes Mal irgendwie gestaltet, und das fehlt halt völlig, wenn du jetzt einfach nur einen MP3-Download kaufst. Natürlich habe ich auch immer sofort das Bedürfnis, ich will die Musik für unterwegs auf meinem Telefon haben, damit ich die unterwegs hören kann. Und dafür ist eben der Download-Code geil. Und die meisten Plattenfirmen haben das auch verstanden. Also die letzten Alben, die ich jetzt gekauft habe, so, was weiß ich, Max Herre zum Beispiel vor 2 Monaten, da fällt sofort der Download-Code aus der Schachtel raus, wenn du die Folie wegmachst. Dann kommt da so ein kleiner Zettel raus, da steht irgend so eine wilde Codenummer, wie so ein Gutscheincode, und eine Webseite dabei. Gehst du hin, gibst den Code ein, und dann hast du das gleiche Album nochmal für 0,0 Euro in deinem Warenkorb liegen und sagst Checkout, Download, zack, und dann hast du eine ZIP-Datei mit den 12 oder 16 Songs und hast für 0 Euro nochmal dazu den Download, ziehst du das aufs Telefon, hast du Best of Both Worlds, sag ich mal. Du hast die Musik zu Hause fürs Wohnzimmer, ein schicker großer schwarzer Platte und die schicke Coverart, und du hast den Download, klar, du hast ihn nicht für 5,99 oder 7,99 gekauft, sondern eher so für 21,99, aber so be it, ja, das habe ich mich ja so entschieden. Bei den Fantas gibt's das leider nicht. Dann habe ich Smudo auf Twitter gefragt, warum es das nicht gibt, und dachte zuerst, kommt sowieso keine Antwort. Hat dann aber doch geantwortet. Die erste Gegenfrage war, Download-Code, wat'n ditte? Echt? Dann habe ich ihm kurz erklärt, was ich meine. Und dann hat er gemeint, nee, haben wir nicht. Ja, und jetzt ist dann halt so, dass man dann erst doch wieder da sitzt, und dann wird's dann halt anstrengend, gell? Dann fängst du an, Laptop ins Wohnzimmer, Kabel an die Anlage, aufnehmen, alles kein Thema, aber dann hast du halt im Zweifel immer, es sind jetzt 3 Platten, dann hast du also 6 Seiten, dann hast du von 6 Seiten jeweils eine fette WAV-Datei, wo die ganze Musik drin ist, und dann musst du die jeweils nochmal editieren, musst sagen, okay, da ist der Song 1, da ist der Song 2 und der Rest ist der Song 3. Dann schneidest du die auseinander, musst du die ganzen Dateien benennen, dann normalisierst du sie vielleicht noch, danach musst du sie nach MP3 wandeln, oder du machst das schon gleich nach dem Auseinanderschneiden, und dann musst du nochmal anfangen und musst die ganzen Songtitel abtippen.
Und dann musst du wieder ein Cover irgendwo herkriegen und so weiter.
Ja gut, das ist noch der kleinste Ärger, sag mal, dass wir einmal die Datei finden für alle 16 Songs oder für alle 20, aber das ist so der Moment, wo man denkt so, nee, shit, kaufe ich das jetzt für 5,99 nochmal im iTunes Store, um mir den Ärger zu sparen, oder setze ich mich tatsächlich hin und digitalisiere mir das so. Insofern, Download-Code eigentlich must-have.
Gehört eigentlich rein, ne?
Gehört eigentlich rein. Vor allen Dingen, das kostet ja
gerade nichts, wenn man so viel Geld, also so viel mehr Geld ausgibt, genau, für eine Schallplatte und man es für einen Download quasi nachgeworfen kriegt. Also
eben. Ja, und wie gesagt, es kostet sie ja nichts.
Ja.
Also das ist ja, das MP3 ist sowieso auf allen möglichen Servern in diesem Internet, weil es an allen Ecken und Enden verkauft wird, bei Amazon, bei iTunes, bei Mediamarkt, bei sonst wo. Jeder vertickt dir dieses MP3 ja ohnehin.
Ja.
Und so ein Download-Code, ja.
Aber das ist das gleiche Problem, was ich bei Büchern immer sehe. Also ich würde mir wünschen, dass wenn ich im Buchladen kaufe, dass ich dann auch das als E-Book nochmal runterladen kann.
Ja, bin ich völlig bei dir.
Das ist etwas, was in unserer digitalen Welt einfach noch fehlt, dass wenn ich einmal eben ein, ja, wie sagt man heutzutage, Lizenzrecht erwerbe oder so, kriegst du ja kein Eigentum mehr, ne? Kriegst ja nur noch das Nutzungsrecht.
Das ist immer so eine Geschichte.
An Inhalten. Ja. Also wenn ich das einmal habe, dann, dass man das einfach auf mehrere Medien übertragen kann dann.
Ja, das ist halt die.
Oder wenn ich, gut, andersrum jetzt ein E-Book kaufen, dafür dann in Buchladen ein gedrucktes kriegen, ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte, aber vom gedruckten zum E-Book, denke ich, das sollte auch
das E-Book, per Download-Code möglich sein. Erstmal ist es so eine Sache, ja, wenn ich so Geschichten habe, wie du eben sagtest, ich krieg nur noch ein Nutzungsrecht, ja, das E-Book bei Amazon vielleicht, Kindle, das gehört mir gar nicht, ja, so Amazon hat irgendwie so ein Fernlöschrecht, kann mir meinen Account sperren, da gab es ja kürzlich diesen Fall mit dieser Frau aus, ich weiß nicht mehr, Finnland, England, irgendwo, wo die her war, die irgendwie, da hieß es dann plötzlich, ihr Account ist irgendwie mit Missbrauch aufgefallen und wir haben ihn jetzt gesperrt. Zack, und dann sind alle ihre Bücher weg gewesen. Ja. Und die hat dann noch versucht zu recherchieren und hat gesagt, ich war das nicht und was war denn da und so. Und dann hieß es immer, na, können wir nicht drüber reden, wir haben es gesperrt. Und wenn es diesen Aufschrei im Netz nicht gegeben hätte und sie sich nicht an ein paar prominente Blogger gewandt hätte, die da richtig die Scheiße aufgerührt haben im Internet, und Amazon dann irgendwann quasi gezwungen war, aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit nochmal da reinzugucken und mittlerweile hat sie ihre Bücher wohl wieder und ihr Account ist wieder freigeschaltet. Aber wenn das jetzt hier Joe Blow vom Dorf passiert, der nicht in der Lage ist, so viel Medienaufmerksamkeit zu erzeugen, der ist ja verloren.
Das sind ja alles weg, ja.
Und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch Kindle-Besitzer und ich mag das kleine Ding. Ich benutze den auch andauernd und ich kaufe meine Bücher auch nur noch in dieser Form. Auch wenn ich jetzt nicht so ein Powerleser bin wie die Claudia. Und die nächste Frage ist dann, wenn ich nur noch ein Nutzungsrecht und kein Eigentum mehr erwerbe, wieso gilt denn dann die Buchpreisbindung?
Das ist die Frage.
Da können wir auch mal drüber diskutieren. Aber
ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutz beides gern. Ich finde, es geht nach wie vor nichts über wirklich ein Buch, was man in der Hand halten kann, wo man die Seiten wirklich noch umblättern kann, ja, so schön die Animationen sind in iPad und so, ja, gibt's ja auch alles mit Buchseiten und so weiter. Es kommt an ein echtes Buch einfach nicht ran. Aber es gibt natürlich immer die Situation, wenn man unterwegs ist, dann ist es natürlich immer praktisch, wenn man einfach zu Hause hast, das wirkliche Buch, das macht sich dann eben ähnlich wie die Schallplatte, wunderbar im Regal und so, man kann es anfassen, man hat ein anderes Lesegefühl und was ich finde heute mit den heutigen technischen Möglichkeiten immer noch nicht zu ersetzen ist. Und aber in dem Moment, wo ich eben dann auf Reisen gehe oder so, alles aufs E-Book packen, für die 2 Wochen, die man im Urlaub ist, kann man das locker machen und man spart ja dann auch ganz viel Platz. Also,
du hast am Ende keinen Sand in dem
Genau, man hat am Ende kein Sand im Buch im Schrank, man kann es nicht verlieren und aber das müsste man irgendwie regeln, das also.
Richtig, also und wie gesagt, da gilt das Gleiche. Es kostet sie ja nicht mehr. Also sie erzeugen das E-Book ohnehin und die Kopierkosten für ein E-Book liegen bei 0,0 Euro. Den Download da zur Verfügung zu stellen, ich meine, klar, man müsste sich irgendwie darüber Gedanken machen, wie bei einer Schallplatte ist es so, die ist eingeschweißt, da komme ich an den Download-Code, wenn ich im Saturn oder sonst wo beim Schweinemarkt stehe, nicht dran, ja, in so einem Buch, das liegt ja in der Regel durchblätterfähig im Laden und wie verhindere ich, dass jetzt jemand im Laden den Download-Code einfach rausnimmt oder schnell abfotografiert oder sonst wie und da die Downloads klaut.
Freirubbeln.
Ja, freirubbeln, irgend sowas müsste man sich ausdenken. Aber wie gesagt, wie du eben sagst, alles keine, muss man sich was ausdenken oder freirubbeln, sonst wie, das sind alles lösbare Probleme. Mit Audiobooks ist ein bisschen was anderes. Eine Audiobook-Produktion ist richtig teuer und da will man dann sicherlich auch mehr Geld für haben. Da muss man Sprecher bezahlen und
das ist wieder was anderes.
Das ist wieder eine andere Geschichte, aber bei einem E-Book. Und das ist eben was, wo ich sage, bei einer Platte kann ich das im Zweifel zu Hause noch selbst leisten. Ich kann aus einer Platte kann ich meine MP3s machen, wenn ich das unbedingt möchte.
Ja, ich kann auch ein Buch scannen, aber
ja, das aber ist dann auch wieder mühsam. Also, das ist ja, hast du das mal versucht?
Nee,
da bist du ja Wochen unterwegs, das ist ja hässlich.
Ich dachte also, mal drüber nach, habe mir überlegt, so das nachzubearbeiten.
Das ist
erstmal 200 Seiten scannen ist schon mal eine Qual.
Nee, das möchte ich nicht.
Und dann das Nachbearbeiten,
womöglich
noch mit dem OCR-Programm bearbeiten, ist es
also, ja, und vor allen Dingen, wenn du es nicht mit OCR bearbeitest, sondern das als Bilddateien lässt, dann kriegst du keine 2.500 Bücher mehr auf deinem Kindle.
Weil nein.
Das ist einfach nur noch fies.
Auslastet.
Naja.
Gut.
Schön abgeschweift.
Schön abgeschweift.
Lassen wir es dabei.
Ja.
Ist ja auch Diskussionsmaterial, wo die Hörer nochmal in die Kommentare schreiben
genau.
können. Lustig, zum Beispiel Cocktailbücher kaufe ich nie auf dem Kindle. Die kaufe ich immer als Buchform.
Aber denn das hat natürlich also einen sehr, sehr praktischen Grund. Ein Cocktailbuch steht immer in der Nähe, wo zumindest Zitronenspritzer noch in Reichweite sind.
Genau,
wo das noch mag der Kindle nicht so, die Säure.
Nee, aber auch so.
Eine Buchseite verträgt es nochmal ein bisschen leichter und das, man weiß ja auch, sehr, ein
Cocktailbuch
kann man schon vertragen.
Cocktailbuch ist aber auch so, das wird anders verwendet. Das ja. ist so zum Schmökern. Also da muss ich so schnell auf die Seite und dann oder einfach mal so, einfach mal aufschlagen und gucken, die Seite.
Der wird.
Habe ich das alles? Das habe ich alles da, den trinke ich jetzt. Den kenne ich noch nicht. Das macht das mal mit dem Kindle. Ich weiß nicht, ob er eine Funktion hat, schlage eine zufällige Seite auf. Kann er, glaube ich, gar nicht.
Ja.
Muss ich irgendwie 67 Mal auf Umblättern drücken. Ja. Das dauert jedes Mal eine halbe Sekunde, bis dieses E-Ink-Display sich da... Das ist doch blöd. Also insofern, da braucht man das Papier.
Also Papier wird uns noch ein bisschen begleiten, hoffentlich.
Ja, obwohl ich ja so ein Digitalkind bin, muss ich sagen, Platten und Bücher, da bin ich so ein bisschen bei dir.
Aber digital wird euch der Sneakpot auch nächste Woche noch begleiten und auch die Wochen danach.
Genau, denn diese Sendung schließt sich an dieser Stelle und ihr schreibt Kommentare, genau wie letzte Woche, wo wir ja sehr viel Begeisterung geerntet haben für unsere Drunk-Episode. diesmal haben wir nicht getrunken, weil wir beide noch Auto fahren müssen. Für dich geht's jetzt in Skyfall, für mich geht's jetzt nach Mannheim auf ein Mono- und Ikitaman-Konzert. Und in der nächsten Woche berichten wir dann davon.
Genau.
Und mehr. Bis dann. Ciao.
Tschüss.